Wenn wir die Nachrichten unserer Zeit verfolgen, wirkt vieles chaotisch und unüberschaubar. Die Bibel zeichnet jedoch ein klares Bild, hinter allem steht eine heilige, souveräne Regierung Gottes, die auf ein Ziel zugeht. Petrus verbindet in seinem zweiten Brief die gewaltigen Gerichte der Endzeit mit einer sehr persönlichen Frage: Was bedeutet das für unseren heutigen Lebenswandel vor Gott? Der Tag des Herrn, Gottes Regierungsgericht. Der Tag des Herrn steht wie ein gewaltiger Gipfel am Horizont der Geschichte. Petrus beschreibt ihn als ein plötzliches Kommen wie ein Dieb, an dem die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen und die Elemente im Brand aufgelöst werden. Hier geht es nicht um ein bloßes kosmisches Schauspiel, sondern um das sichtbare Hervortreten der göttlichen Regierung. Was verborgen war, Gottes geduldiges Tragen, sein langmütiges Zurückhalten des Gerichts, wird offenbar, wenn er durch den Christus alles zur Rechenschaft zieht. Dieser Tag umfasst nach dem Zeugnis des Neuen Testaments die gesamte Endphase der Geschichte, die Gerichte über die abgefallene Menschheit, die Wiederkunft des Herrn, sein tausendjähriges Königreich und schließlich das Gericht vor dem großen weißen Thron, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel, und keine Stätte wurde für sie gefunden. Die Schrift zeichnet so keinen punktuellen Moment, sondern eine von Gott bestimmte Periode, in der er seine universale Regierung zu ihrem Abschluss führt. Das Brennen mit großer Hitze, durch das Himmel und Erde aufgelöst werden, ist das Mittel, das Gott gebrauchen wird, um Himmel und Erde zusammenzurollen und beiseite zu setzen, damit sie vom Alten zum Neuen verwandelt werden können. Dies wird Gottes letztes und abschließendes Handeln mit seiner Schöpfung in seiner Regierung sein. Alles, was das Materielle betrifft, wird in Gottes letztem Handeln vergehen, aber sein ewiges Wort wird in Ewigkeit bleiben. Das Wort seiner Prophezeiung wird bleiben und zu seiner bestimmten Zeit erfüllt werden zur Verwirklichung seines ewigen Willens, ungeachtet aller Veränderungen, die im physischen Universum stattfinden. Wenn Petrus in wenigen Versen vom Kommen des Tages des Herrn bis zu neuen Himmeln und einer neuen Erde spricht, spannt er eine große Zeitlinie mit einem einzigen Blick. Sein Interesse liegt nicht bei der Chronologie, sondern bei der Regierungsweise Gottes. Die Schöpfung, die in 1. Mose als sehr gut bezeichnet wird, ist durch Satans Rebellion und den Fall des Menschen in eine Unordnung geraten, die sich tief in alle Bereiche des Daseins eingraviert hat. Darum ist das endzeitliche Feuer mehr als Zerstörung, es ist das Werkzeug eines heiligen Königs, der alles, was von Unrecht, Götzendienst und Rebellion geprägt ist, aufdeckt, richtet und ausbrennt, damit Raum für das Neue wird. So heißt es: Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Das Feuer der göttlichen Regierung ist damit zugleich Gericht über das Alte und Geburtswehe des Neuen. In diesem Licht bekommt auch die Vergänglichkeit des Sichtbaren ihr Gewicht. Petrus verbindet das Vergehen der Himmel mit der Beständigkeit des göttlichen Wortes: Während der materielle Kosmos erschüttert wird, bleibt Gottes Zusage unerschütterlich. Jesus selbst sagt: Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber sollen nicht vergehen, und Petrus bezeugt: Das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Die göttliche Regierung vollzieht sich also nicht willkürlich, sondern gemäß einem Wort, das von Ewigkeit her feststeht und in der Geschichte Schritt für Schritt ausgeführt wird. Das, was wir als Endzeit wahrnehmen, ist der letzte Abschnitt dieser konsequenten Vollstreckung des göttlichen Ratschlusses. Wer den Tag des Herrn so versteht, beginnt die eigene Gegenwart anders zu deuten. Das Weltgeschehen ist nicht eine Reihe blinder Zufälle, sondern eine Bühne, auf der Gott seine Gedanken Schritt für Schritt zur Reife bringt. Gerichtsankündigungen sollen darum nicht in lähmende Angst treiben, sondern den Blick schärfen: Alles, was nur auf das Materielle setzt, trägt das Kennzeichen des Vergehens, alles, was sich an Gottes bleibendes Wort bindet, erhält Anteil an dem, was kommen wird. Der Tag des Herrn ist kein düsterer Schatten über dem Leben der Glaubenden, sondern die Zuspitzung einer Geschichte, in der die Heiligkeit, Gerechtigkeit und Treue Gottes endgültig ans Licht treten. In diesem Bewusstsein darf das Herz ruhig werden: Die Zukunft der Welt liegt nicht in den Händen wechselnder Mächte, sondern in den durchbohrten Händen dessen, der als gerechter Richter an jenem Tag Krone und Urteil, Gericht und Vollendung in vollkommener Weisheit verbinden wird. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb, an ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen, die Elemente aber werden im Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr erfunden werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Wer Gottes Regierung im Licht des Tages des Herrn sieht, findet eine neue Nüchternheit gegenüber allem Vergänglichen und zugleich eine tiefe Zuversicht. Nichts läuft aus dem Ruder, nichts entgleitet dem, der Himmel und Erde zum Ziel führt. So wird die Erwartung des kommenden Gerichts nicht zur Drohung, sondern zu einem stillen, starken Trost, der Herr vollendet, was er begonnen hat. Heiliger Lebenswandel im Licht des kommenden Gerichts. Zwischen den gewaltigen Bildern von vergehenden Himmeln und schmelzenden Elementen stellt Petrus eine schlichte, aber tiefbohrende Frage: Da all diese Dinge so aufgelöst werden sollen, was für Personen müsst ihr da sein in heiliger und göttlicher Lebensweise? Die Perspektive wechselt vom Kosmos zur Person, von den Elementen zu den Herzen. Gottes Regierungsgericht ist nicht nur eine weltgeschichtliche Größe, es legt den Lebenswandel der Glaubenden frei und misst ihn an der Heiligkeit des Gottes, dem sie gehören. Heiliger Lebenswandel bedeutet dann nicht moralische Makellosigkeit in eigener Kraft, sondern ein Dasein, das von Gottes eigenem Wesen geprägt ist, abgesondert von der vergänglichen Ordnung dieser Welt und zugleich durchdrungen von der Nähe des Heiligen. So wächst ein Lebensstil, der nicht von dem bestimmt ist, was bald vergehen wird, sondern von dem, was bleiben soll. In Vers 11 fährt Petrus fort: Da nun dies alles aufgelöst wird, was für Leute solltet ihr dann sein in heiligem Lebenswandel und Gottseligkeit? Alle Dinge, sowohl in den Himmeln als auch auf der Erde, sind durch die Rebellion Satans und den Fall der Menschen verunreinigt worden. Obwohl alle Dinge, ob auf der Erde oder in den Himmeln, durch Christus durch sein Blut mit Gott versöhnt worden sind und die himmlischen Dinge durch das Blut Christi gereinigt worden sind, müssen sie in Gottes Regierung dennoch dadurch bereinigt werden, dass sie verbrannt werden, damit sie in der Natur und im Aussehen neu werden in Gottes neuem Universum. Was für Leute sollten wir, die Kinder des heiligen Gottes, daher in heiligem Lebenswandel und Gottseligkeit sein? Das heißt, was für eine Umwandlung sollten wir haben, um ein Leben in der Weise von Gottes heiliger Natur und Gottseligkeit zu leben, um ihn auszudrücken, damit wir befähigt sind, seiner heiligen Regierung zu entsprechen? Petrus verbindet diese Frage mit einer großen Zusage: Seine göttliche Kraft hat uns alles geschenkt, was zum Leben und zur göttlichen Lebensweise gehört. Die göttliche Forderung steht deshalb nie isoliert im Raum, sie wird von göttlicher Befähigung getragen. Gott verlangt einen heiligen Lebenswandel und schenkt zugleich in Christus alles, was zu einem solchen Leben nötig ist. Im Licht des kommenden Gerichts wird deutlich, warum das so entscheidend ist: Eine Welt, in der Ungerechtigkeit, Gewalt und Götzendienst fest verankert sind, kann in Gottes Regierung nicht Bestand haben. Darum zielt sein Wirken in den Seinen auf Umwandlung. Haltungen, die den Strukturen dieser Welt entsprechen, werden ans Licht gestellt, erneuert und in das Maß der kommenden Welt verwandelt. Dass wir eine neue Erde erwarten, in der Gerechtigkeit wohnt, bedeutet zugleich, dass Gott jetzt schon in uns eine Lebensweise formt, die zu dieser Welt der Gerechtigkeit passt. Wer so lernt zu sehen, empfindet den eigenen Alltag nicht mehr als bloße Zwischenzeit, sondern als Raum, in dem Gottes Regierung ganz persönlich wirksam wird. Entscheidungen, die vielleicht äußerlich klein erscheinen, Umgang mit Besitz, Worte in einem Gespräch, innere Beweggründe, erhalten ein anderes Gewicht, wenn deutlich wird, sie stehen im Licht eines kommenden Tages, an dem das Werk eines jeden offenbar werden wird, denn der Tag wird es offenkundig machen. Dieses Licht verurteilt nicht pauschal, sondern klärt, reinigt und richtet aus. Es macht frei von der Tyrannei des Augenblicks und öffnet für eine Haltung, in der Gottesfurcht und Vertrauen sich verbinden, Ehrfurcht vor Gottes Heiligkeit und Ruhe in seiner Gnade. So wird der Blick auf das kommende Gericht paradoxerweise zu einer Quelle tiefer Ermutigung. Er erinnert daran, dass nicht die Ungerechtigkeit das letzte Wort haben wird, sondern die Gerechtigkeit Gottes, nicht die Verwirrung, sondern sein geordnetes, heiliges Reich. Wer im Bewusstsein lebt, dass alles Vergängliche aufgelöst werden wird, darf eine neue Leichtigkeit im Umgang mit dem Materiellen gewinnen und eine neue Sorgfalt im Blick auf den eigenen Charakter. Heilige Gesinnung und Gottesfurcht werden so nicht zu drückenden Lasten, sondern zu Antwortformen der Liebe, Ausdruck der Freude darüber, dass Gott uns in Christus nicht nur vor dem Gericht bewahrt, sondern uns auch würdig macht, Teil einer kommenden Welt zu sein, in der sein Licht unhinderbar scheint. Da all diese Dinge so aufgelöst werden sollen, was für Personen müsst ihr da sein in heiliger und göttlicher Lebensweise? Weil seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zur göttlichen Lebensweise gehört, durch die völlige Erkenntnis dessen, der uns durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend berufen hat. Der Gedanke an das kommende Gericht soll das Herz nicht beschweren, sondern klären, was wirklich Bestand hat, darf Vorrang bekommen, was nur vorübergehend ist, darf seine Macht über unsere Entscheidungen verlieren. In einer solchen Sicht wächst ein Lebenswandel, der leise, aber beständig die Spur der kommenden Welt in diese Zeit hineinzieht, geprägt von Heiligkeit, Ehrfurcht und dem stillen Vertrauen, dass Gott selbst uns zu dem formt, wozu er uns ruft. Erwarten und beschleunigen des Tages Gottes. Petrus bleibt nicht bei der nüchternen Feststellung, dass der Tag Gottes kommt. Er sagt von den Glaubenden, dass sie die Ankunft des Tages Gottes erwarten und beschleunigen. Erwartung und Beschleunigung gehören zusammen, wer wirklich erwartet, tritt innerlich in ein anderes Tempo ein. Der Tag Gottes bezeichnet dabei denselben großen Komplex der Endzeit wie der Tag des Herrn, aber vom Ziel her betrachtet, Gott bringt seine Regierung so weit zum Abschluss, dass eine neue Schöpfung hervorgeht, in der Gericht nicht mehr nötig ist. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, dieser Satz fasst die Erfüllung von allem, worauf die göttliche Regierung zusteuert. Erwartend leben heißt, sein Herz an dieses Ziel zu binden, an den Christus, der wiederkommt, und an das Reich, in dem er unangefochten herrscht. In Vers 12 sagt Petrus, indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt, um dessen Willen die Himmel, in Brand geraten, aufgelöst werden und die Elemente vor Hitze zerschmelzen. Während wir ein umgewandeltes Leben in heiliger und gottseliger Weise leben, erwarten, erhoffen und beschleunigen wir die Ankunft des Tages Gottes. In dem Wissen, dass Gott so heilig ist, dass er alle Dinge auflöst, sollten wir in heiligem Lebenswandel und Gottseligkeit sein, während wir die Ankunft des Tages Gottes erwarten und beschleunigen. Wir erwarten den Tag Gottes nicht nur, wir möchten ihn beschleunigen. Was aber bedeutet es, den Tag Gottes zu beschleunigen, wenn doch Gott allein Zeiten und Fristen in seiner Hand hat? Die Schrift lässt keinen Zweifel daran, dass der Zeitpunkt des Endes von Gott festgesetzt ist, und doch bindet Gott sein Handeln an die Vollendung dessen, was er in seinem Volk und in der Welt tun will. Er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren werden, sondern dass alle zur Buße kommen. Wann das Ende kommt, hängt daher nicht an menschlicher Berechnung, sondern daran, dass Gottes Absichten zur Reife kommen, das Evangelium alle Nationen erreicht, die Gemeinde in die von ihm gewollte Reife hineinwächst, sein Zeugnis in der Welt voll ist. Unser Leben kann diesen Weg entweder widerspiegeln oder ihm widersprechen. Wo Menschen sich von Gottes Heiligkeit formen lassen, das Evangelium in Wort und Leben tragen und mit der kommenden Welt rechnen, dort steht ihr Lebenswandel im Einklang mit der Linie, in der Gott seinen Plan vollendet. So bekommt das persönliche Glaubensleben einen erstaunlich weiten Horizont. Gebete, die das Kommen des Herrn ersehnen, Taten der Liebe, die im Verborgenen geschehen, Treue im kleinen Auftrag, all das verschwindet nicht in der Bedeutungslosigkeit, sondern fügt sich ein in Gottes großes Handeln. Das Neue Testament deutet diese Zusammenhänge mehrfach an, die Verkündigung des Evangeliums auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zum Zeugnis steht in einem inneren Zusammenhang mit dem Ende, und das Wachstum des Leibes Christi zielt auf das Maß der vollen Reife hin. In diesem Sinn ist das erwartende Leben selbst eine Form der Beschleunigung, es bremst Gottes Handeln nicht durch Gleichgültigkeit oder Kompromiss, sondern steht in einer Haltung, die ihm nicht im Weg steht. Wer lernt, in diesem Sinn zu erwarten und zu beschleunigen, verliert sich nicht in spekulativen Szenarien über den Ablauf der Endzeit. Die Blickrichtung wird klarer, nicht das Dunkel der kommenden Gerichte steht im Zentrum, sondern das Licht des Tages Gottes, an dem Gottes Angesicht unhinderbar über der neuen Schöpfung leuchtet. In solch einer Erwartung wird auch der heutige Tag anders, nicht leerer Zwischenraum, sondern kostbare Zeit, in der Gott Herzen formt, Beziehungen heiligt und seinem Evangelium Gehör verschafft. Die Hoffnung auf einen neuen Himmel und eine neue Erde wird dann nicht zur Flucht aus der Gegenwart, sondern zur Kraftquelle, gerade jetzt in Treue, Liebe und Klarheit zu leben, im stillen Wissen, dass Gott selbst seine Zeit vollmacht und wir mit unserem kleinen, aber echten Ja zu ihm Teil dieser Vollendung sind. Die das Kommen des Tages Gottes erwarten und beschleunigen, um dessen Willen die Himmel in Flammen stehend aufgelöst werden und die Elemente mit großer Hitze verbrennend zerschmelzen sollen? Der Herr ist nicht langsam in Hinsicht auf die Verheißung, wie es einige für Langsamkeit halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren werden, sondern dass alle zur Buße kommen. Erwartend und beschleunigend zu leben heißt, sich innerlich an Gottes Ziel zu orientieren und in einem Lebensstil zu stehen, der seinem Kommen nicht widerspricht. So wird die Hoffnung auf den Tag Gottes zur leisen, aber starken Bewegung im Herzen, sie löst uns von der lähmenden Fixierung auf das Sichtbare und weckt eine wache, liebevolle Treue im Heute, im Vertrauen darauf, dass unser Weg im Großen mit dem Weg dessen verbunden ist, der Himmel und Erde neu macht. Heiliger Gott und Vater, vor dir wird Himmel und Erde vergehen, doch dein Wort bleibt und deine Herrschaft hat kein Ende. Danke, dass du uns in Christus alles geschenkt hast, was wir brauchen, um in heiligem Wandel und Gottesfurcht zu leben, während deine Regierung ihre Vollendung findet. Richte unser Herz neu auf deinen Sohn aus, damit wir als Menschen leben, die zu den neuen Himmeln und der neuen Erde gehören, in denen Gerechtigkeit wohnt. Stärke in uns die Hoffnung auf das Kommen des Tages Gottes und lass diese Hoffnung unsere Entscheidungen, unsere Liebe und unsere Treue prägen. Bewahre uns in der Unruhe dieser Zeit in deinem Frieden und erfülle uns mit der Gewissheit, dass dein guter Ratschluss vollkommen zustande kommen wird. In Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.